im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ehrwürdige Schwester, liebe Exerzitienteilnehmer, ich freue mich zum dritten Mal hier die Exerzitien, die MI-Exerzitien predigen zu dürfen. Das ist wie immer der Mutter Gottes geweiht. Und diese Exerzitien sollten uns wie jeden anderen wieder neue Aspekte oder dieselben Aspekte, dieselben Geheimnisse und Herrlichkeiten Mariens in tieferer, in anderer Weise, in überraschenderer Weise wieder vor Augen führen und zur Betrachtung anleiten oder eben auch dieselben großen Geheimnisse, die wir immer wieder betrachten, doch in einer tieferen Weise zu erleben. Und das ist nicht nur ganz wichtig für unseren Intellekt, für unseren Geist, für unseren Verstand, dass wir ein bisschen mehr oder tiefer über Maria wissen, sondern Exerzitien sind ganz, ganz besonders wichtig für unser Leben. Exerzitien ist nicht nur 3 Tage ein paar Vorträge sich anhören und nachher ein bisschen mehr zu wissen oder ein bisschen mehr, wenn ich so sage, mit Gott verbunden zu sein, sondern Exerzitien haben als Ziel eben unser ganzes Wesen mit Gottes Gegenwart und Macht und seinem Licht und seiner Wirklichkeit zu durchdringen. Und dieses Durchdringen lassen, sich durchdringen lassen, das ist genau das, was eben der tiefste, wenn ich so sagen kann, der tiefste Wunsch, die tiefste Sehnsucht Mariens ist. Dafür wurde sie uns gegeben. Deshalb gibt es keinen besseren Weg, Gott zu kennen, Gott zu lieben, als eben uns in die Tiefe Mariens zu versenken und dort von der besten aller Mütter zu lernen, wer Gott ist, wer Christus ist, was Gott von uns will, was wir tun dürfen, welches die Grundlagen unseres Lebens ist, welches das Ziel unseres Daseins ist und welches der Weg ist, der dahin führt. Seht, das ist ganz wichtig, meine lieben Freunde, dass wir uns das ganz klar vor Augen führen. Wichtig ist zu sehen, dass in diesen Exerzitien wir eben weiterführen wollen, was wir in den letzten Jahren schon begonnen haben. Wir sind eingeübt, mehr oder weniger, jeder ist auf einer anderen Stufe. Aus diesem Grund bitte ich Sie, eben dort anzufangen, wo jeder von Ihnen eben steht. Es gibt von Ihnen einige, die schon alle Exerzitien mitgemacht haben, die schon die ganze Wirklichkeit der Mutter Gottes oft meditiert und studiert haben und im Gebet durchgetragen haben, die sozusagen mit Maria verbunden sind, mehr oder weniger stetig, die Größe unserer lieben Frau erkannt haben und insbesondere die Wichtigkeit, in ihre Armee einzutreten und sie eben als unsere Führerin in allen Schlachten Gottes und in dieser furchtbaren Welt eben zu erwählen, um uns stark zu machen gegen die Angriffe der furchtbarsten Feinde und so weiter. Es gibt aber auch welche von uns, die, wenn man so sagen kann, und zwar ganz, ganz, ganz wunderbar, Neulinge nennt. Jeder von uns war irgendwann mal ein Neuling. Und hier ist das Problem, dass ich jetzt nicht anfangen kann, um Ihnen diese Grundsätze über Mariens wieder zu erklären, sondern das versuchen Sie sich einfach selbst anzueignen im Gebet und insbesondere in verschiedenen Anweisungen, die ich gebe. Die Exerzitien beinhalten vor allen Dingen eben Betrachtungen. Die Exerzitien, wie Sie sie tun sollen, sind ganz wichtig, dass Sie zu den Vorträgen pünktlich kommen. Aber nach jedem Vortrag auch immer das, was besprochen worden ist, auch betrachten. Dass Sie auch mit Hilfe des Gebetbuchs oder irgendwelcher Lektüre, die es hier in Hülle und Fülle gibt, oder auch durchs persönliche Gespräch, durch die Aussprache mit dem Priester, auf diese Weise sich selber mit dieser großen Wirklichkeit befassen. Also das Hören des Vortrags ist nur ein kleines Element. Und dieses Element besteht darin, dass Sie, wenn es so gut wie möglich ist, Ihre Ohren öffnen und nicht einschlafen dabei. Ich werde alles versuchen, damit Sie das nicht schaffen. Ja? In der Regel gelingt es mir. Ja? Wenn nicht, dann benütze ich das und schicke einen, ja? Wenn es sein muss. Aber das ist meistens nicht nötig. Das Wichtigste ist dann nicht nur die Ohren anstrengen und sagen, nachher ist schön gsi oder schön gewesen oder wie sie es in ihrem Dialekt aussprechen wollen, sondern dass sie sich sagen müssen, das betrifft mich und das muss jetzt von meinem Kopf in mein Herz. Und dass es von meinem Kopf oder von meinen Ohren in meinen Kopf und mein Herz geht, da muss ich darüber nachdenken. Da muss ich das betrachten. Aus diesem Grunde ist es sicher wichtig, dass Sie ein paar Zettelchen vor sich haben, mit irgendwas zu schreiben und dass sich wichtige, weil wir haben jetzt nicht wie in ignatianischen Exerzitien ein ganzes Büchlein, wir haben eine ganze Bibliothek, aber die können Sie ja schließlich nicht mitbringen. Aber deshalb die Gedanken, die für Sie besonders wichtig sind, die auf Sie einwirken, oh, das ist was ganz Besonderes, versuchen Sie diese Gedanken aufzuschreiben, entweder während des Vortrags oder gleich nachher, damit Sie es dann nicht vergessen. Das sind so kleine Anleitungen, die immer am Anfang der Exerzitien gegeben werden, damit eben die auch fruchtbar seien. Nun, das große Geheimnis Mariens soll uns von Neuem und in tieferer Weise eben vor Augen geführt werden. Und hier sehen wir, wer bist du, O Immaculata? Die Größe, Herrlichkeit unserer lieben Frau, in diesem wunderbaren Bild, das Sie da haben. Deshalb setzen wir voraus, erstens die Mutter Gottes, Maria, die Immaculata. Das wissen wir. Die Immaculata, die unsagbar wichtigste Rolle in der Geschichte der Welt, der Kirche und der ganzen Existenz aller Menschen hat, nach Christus, in dem Gott sie erwählt, das Meisterwerk zu sein, das er je geschaffen hat. Alle Geschöpfe zusammen, Engel und Menschen, das ganze Weltall und der Kosmos, zusammengenommen sind nicht ein Tropfen oder ein kleiner Teich im Vergleich mit dem großen Geheimnis, wer Maria ist. Maria ist unendlich größer. Nicht, weil sie ein Supermensch wäre, sondern weil sie als Geschöpf diejenige war, die Gott ganz empfangen durfte, ganz und gar, total. Die ganze Fülle Gottes in sich aufnehmen durfte, obwohl sie selber von Grund auf, von Beginn her, genauso nichts ist wie du und ich, hat sie eben diese Gnade empfangen, sich ganz Gott zu öffnen und so eben alles zu bekommen, was je ein Geschöpf bekommen könnte. Mit anderen Worten, Gott wollte sich der Welt schenken, wollte sich den Menschen schenken, seinen Geschöpfen schenken, so wie er sich schenken kann, total und ganz und gar. Wenn Gott etwas tut, tut er es immer völlig, bis zum Ende, ganz und gar, 100%. Wenn er das also tut, dann müssen wir sehen, eben, dass er wieder auch mit seinen Geschöpfen. Nun ist das Problem, dass Gott natürlich nur so viel geben kann, wie ein Geschöpf in der Lage ist zu empfangen, weil ein Geschöpf einen Anfang und ein Ende hat, begrenzt ist. Weil ein Geschöpf nicht ewig ist wie Gott, weil ein Geschöpf nicht allmächtig ist wie Gott. Ein Geschöpf kann nur empfangen. Aber dieses Empfangen können hat irgendwo keinen Anfang und kein Ende mehr. Alles ist von Gott gegeben, dem Geschöpf, das sich wirklich ganz Gott öffnet. Und dieses Geschöpf hat es tatsächlich nur ein einziges Mal gegeben. Nämlich dieses Geschöpf ist Maria dadurch, dass sie nie in einem eigenen einzigen Augenblick Gott etwas verweigert hat. Dass sie nie in einem einzigen Augenblick, ich spreche von den Menschen als Mensch, eben von Gott, sich von Gott distanziert hat. Dass sie nie in einem einzigen Augenblick auch nur gezögert hat, auf Gottes Anruf zu antworten. Und das ist Maria. Sie wird geboren, sie wird empfangen unbefleckt, das heißt frei von der Erbsünde, weil sie dazu bestimmt ist, die größte Funktion, die größte Berufung zu empfangen, die ein Geschöpf empfangen könnte. Unendlich mehr als die Berufung eines Priesters, eines Bischofs und eines Papstes, unendlich mehr als jegliche Berufung, die je Gott irgendeinem Menschen schenken kann. Alle diese größten, wenn ich so sagen, genialen Auswirkungen und Lebensweisen der Menschen werden unendlich übertroffen von dem Geheimnis Mariens, dass sie Mutter Gottes wird. Sie war erwählt, eben dem Herrn die Wege zu bereiten, den Herrn vom Himmel auf die Erde herzuziehen, Gott hineinzuziehen, herabzuziehen in die Welt. Das heißt, Mutter Gottes zu werden. Das ist Mariens allergrößtes Privileg und das ist Mariens allergrößte Berufung. Und wir wissen ganz genau, wie das geschehen ist. Das Geheimnis Mariens wird aufgeschlagen in jedem Augenblick, wenn wir an Gott denken. Gott, Das ewige Gottesgeheimnis. Gott will die Welt an sich ziehen. Er schafft die Welt aus nichts. Indem er die Welt aus nichts schafft, hat er vor sich einen Plan. Und dieser Plan, den jeder Architekt vor sich hat, wenn er zum Beispiel eine wunderbare Kathedrale bauen wollte, dieser Plan ist ausgefeilt, ist perfekt, ist unsagbar schön, ist ganz rein, ist vollkommen. Das, was nachher rauskommt, das wissen wir, wird nie das werden, was der Plan war. Der Plan des Kölner Doms ist unsagbar viel schöner als das, was nachher aus dem Kölner Dom geworden ist. Genauso wie alle anderen Kathedralen, Schlösser, die je gebaut worden sind. Weil der Plan ist natürlich viel einfacher zu machen für den Architekt, als dann dieses riesige Gebäude herzustellen. Aber das ist das Beispiel, ein schwaches natürlich, um zu zeigen, dass schon in seinem Schöpfungswerk, dass wie eine unsagbare große Kathedrale vor uns steht, dieser Kosmos, wenn Sie ein bisschen Physik oder Astronomie studiert haben, dass Sie eben nicht wissen, wo das Ende dieser sichtbaren Welt ist. Dass diese unsagbaren Weiten, die man überhaupt nicht mehr verstehen kann, und das alles, sehen Sie, das schafft Gott mit einem einzigen Wort, und den Plan, der er vor sich hat, dieser wunderbare Plan, ist diejenige, die geboren werden wird aus einer Mutter Anna und einem heiligen Joachim. Das ist diejenige, die er ausgewählt hat, die Mutter seines Sohnes zu werden. Dieser außerordentliche Plan. Was muss dann Mariens Reichtum sein? Wenn die ganze Schöpfung gleich nur eine Verwirklichkeit dieses ersten Plans ist und nicht nur eine Verwirklichung, sondern eine vielleicht, wenn ich so sagen kann, nie vollendete Verwirklichung. Das heißt, dass die Welt, die Gott geschaffen hat, wenn ich so sagen kann, die gibt's irgendwie zweimal. Das erste Mal in seinem Plan, der schöne Plan, den er vor sich hat, und das zweite Mal in der konkreten Verwirklichung. Die konkrete Verwirklichung, die ist so geworden, wie wir sehen. Und die ist natürlich auch ganz besonders geschändet worden durch die Sünde des Menschen, durch seinen Abfall und vorher durch den Abfall der Engel. Aber nun hat Gott tatsächlich diesen Plan dann verwirklicht. Der Plan ist nicht nur ein Papier geblieben, sondern wurde Wirklichkeit, wurde eine menschliche Person, wurde eine Braut des Heiligen Geistes, wurde ein Gefäß Gottes, wurde eben diejenige, die über alle Maßen alle anderen Geschöpfe übersteigt. Das ist Maria, schon als Gott die Welt geschaffen hat. Das ist ein großes Geheimnis, aber das Größere kommt nachher. Und einmal die Welt erschaffen, die Menschen geschaffen, hin geschaffen zu einer unendlichen Herrlichkeit des Lebens ohne Ende in der Ewigkeit mit ihm, nach einer kurzen Zeit auf Erden. Wir wissen, dass das, wenn ich so sagen kann, würde sagen, menschlich geschehen gescheitert ist. Warum? Eben, weil der Mensch versucht vom Teufel, versucht von Luzifer und seinen Anhängern, eben, dass er sich von Gott abgewandt hat und eben Gott die Finsternis vorgezogen hat, dass er die Finsternis mehr geliebt hat als das Licht, dass er eben die kurze Zeit auf Erden mehr geliebt hat als die Ewigkeit, dass er die Freuden und Lüste und Annehmlichkeiten und Pläsiere und alles, was ihn jetzt im Augenblick mit Lust und Freude erfüllt, eben den ewigen Freuden vorzieht. Dass er was hier und jetzt genießen kann, dass ihm das wichtiger ist als das, was nach einer kurzen Zeit für immer und ewig sein wird. Und dieses Vorziehen von Gott bedeutet nichts anderes, als dass, wenn Gott mir solche unsagbaren Dinge schenkt, zuerst einmal mein Leben, dann meine Talente, dann die Bestimmung zur Ewigkeit, und ich empfange von ihm solche unsagbaren Gaben, wie wenn jetzt einer von Ihnen mir ein Geschenk machen würde von etwa 10 Millionen Euro und ich würde diese 10 Millionen Euro nehmen und würde dann dir ins Gesicht spucken dafür als Dank, würde die nehmen und würde dann eben mein Leben ausleben mit den 10 Millionen und würde pfeifen auf den, der mir die gegeben hat und sogar ihn beleidigen. Das ist das, was der Mensch tut, wenn er die Gaben Gottes, die er von ihm bekommen hat, alles, was ich bin und habe, von deinem rechten Finger bis zu deinem linken Fußzehen und bis zu deinem letzten schönen Haar, das du am Kopf hast, wenn du noch ein paar Haare auf dem Kopf überhaupt hast, in dem Augenblick, das ist das genau, was Gott eben gibt. Und dann will er uns das geben, um uns klar zu zeigen, das ist dein Wesen, das ist dein Los, das ist dein Weg, das ist dein Ziel. Und der Mensch sagt, danke, die ganzen Dinge nehme ich, oder sagt gar nicht mehr danke, er nimmt sie einfach so und lässt Gott im Stich und verlässt diesen Weg und bereitet sich selber die ewige Hölle vor. Und das ist das Los aller Menschen, aller, die eben Kinder Adams und Eva sind. Und davon wurde die Mutter Gottes ausgenommen, von dieser Erbsünde. Und nun sehen wir den Plan Gottes, der Gott, der die Welt so wunderbar erschaffen hat, wie wir es im Offertorium sagen, aber noch viel wunderbarer erneuert. Und nun entscheidet Gott, dass er uns arme Sünder eben nicht unserem Los, unserem Elend überlässt und unserer Revolution, unserem Gott nicht dienen wollen und sein wollen wie Gott, sondern eben uns die Rettung bringt. Und die Rettung bekommen wir durch die Frau, das Weib mit seinem Kind. So wird schon Adam eben informiert, dass einmal die Rettung kommt. Und diese Rettung wird eben sein Jesus und Maria. Und so ist das ganze Alte Testament eine Vorbereitung auf diese große Wirklichkeit, die kommen wird. Und dann kommt die Fülle der Zeiten, eben das, was wir auf diesem Bild sehen, die Verkündigung des Engels. Der Engel wird gesandt zu einer Jungfrau und bittet sie, die Ja zu sagen, um Mutter des Erlösers, Mutter Gottes selbst zu werden. Und Maria sagt ja, frei, ganz und gar, mit völliger Freiheit, völlig bewusst schon, was das bedeuten wird. Das wird bedeuten, dass sie mitgehen muss in seiner Lösungswelt, dass sie mitleiden muss bis zum Letzten. Und sie sagt ja. Und dieses Ja-Wort, das ist das Jubelwort, das wir außer der Osterzeit dreimal im Tage wiederholen im Engel des Herrn. Und da wir wirklich dieser Jubel, dieser Dankesjubel, wunderbar, wie groß bist du, Maria, dass da du Ja gesagt hast. Weil du Ja gesagt hast, mir geschehe nach deinem Wort. Weil du einverstanden warst, eben deine Rolle zu spielen auf dieser Welt, die allergrößte, die es gibt. Aus diesem Grund kann ich gerettet werden. Hättest du Nein gesagt, hättest du gezögert, wäre die Welt für immer verloren und ich auch. Und deshalb ist jeder von uns schon von diesem Punkt der Maria grenzenlos zu Dank verpflichtet. Und so wurde sie Mutter Gottes, Mutter Jesu Christi. Und nun wird Jesus Christus alles mit Maria tun. Sein ganzes verborgenes Leben ist ein Leben in völliger Abhängigkeit von Maria. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Welches Beispiel gibt uns Jesus während dieser 30 Jahre? Während dieser 30 Jahre könnte man niemand auf der Welt finden, ein Kind, das so seine Mutter liebt. Und das ist das Erste. Das Beispiel, das Christus gibt in diesen 30 Jahren, ist eine unendliche Liebe zu seiner Mutter. Er gibt sich ganz ihr hin. Er gehorcht ihr ganz. Er möchte ihr ganz Freude bereiten. Tag und Nacht, in jedem Augenblick. Das ist sein ganzes Leben. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, sagt er. Er ehrt seine Mutter. Er will, dass wir seine Mutter ehren. Er folgt seiner Mutter. Er lässt sich führen von seiner Mutter. Er lässt sich sogar erziehen von seiner Mutter eben als menschliches Kind. Und das genau ist das, die Rolle, die Christus vorsieht für uns. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. So wie ich, so ihr. Ich war Mariens Sohn, du bist Mariens Kind. Ich war Maria untertan, du bist Maria untertan. Das ist das Losungswort schon der 30 Jahre verborgenen Lebens Jesu Christi. Und dann kommen die 3 Jahre seines öffentlichen Lebens. Und diesen 3 öffentlichen Leben wird uns jeder Protestant sagen, ja, da ist endlich mal, haben wir die Maria los, nicht wahr? Von der wird nichts gesagt in der Bibel, was auch falsch ist. Denn das erste Wunder, das Jesus Christus wirkt, wirkt er durch Maria, weil Maria darum bittet, seine Mutter. Und weil Jesus Christus Gott ist und weil Jesus Christus als Gott sich nie ändert, bestimmt ist das Gesetz, dass wenn Gott einmal was tut, macht er es immer. Wenn also Jesus Christus sein erstes Wunder auf diese Weise tut, wird er alle anderen Wunder auf dieselbe Weise tun, selbst wenn es nicht so ausführlich geschrieben wird. Mit anderen Worten, dass Jesus Christus sein allererstes Wunder nur deshalb tat, weil Maria drum bat, dadurch wollte er zeigen, dass jedes Wunder, das er je tut in seinem öffentlichen Leben und bis ans Ende der Zeiten, deshalb tut, weil Maria ihn darum bittet. Auf einmal wird sie natürlich überall gegenwärtig, überall, wo Jesus ein Wunder tut. Und dann, insbesondere um das zu kürzen, steht Maria dann unter dem Kreuz. Maria, die Schmerzensmutter, die eben unter dem Kreuze Jesu eben eine neue Berufung bekommt. Zuerst war sie die Mutter Gottes und nun wird sie die Mutter aller Glieder des mystischen Leibes. Frau, Weib, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Und jetzt muss Maria eben uns Sünder, Revolutionäre, Gottesmörder und Gottesschänder als ihre eigenen Kinder annehmen. Diejenige, die ihren Sohn grausam geißeln, mit Dornenkrönen und ans Kreuz heften und ans Kreuz schlagen und immer wieder mit jeder ihrer Tausenden von Sünden soll sie annehmen als ihre geliebten Kinder. Und das tut sie. Ihr Ja-Wort ist klar, sie fällt nicht um unter dem Kreuz, sie steht unter dem Kreuz in einer großen Bereitschaft. Und in dem Augenblick wird sie unsere Mutter. Und sehen Sie, das alles haben wir jetzt während dieser Exerzitien vor Augen. Maria, die Mutter Jesu, Maria, meine Mutter. Und sie wird es. Sie ist es. Sie ist nun die Mutter aller, aller Menschen. Sie will die Mutter aller sein, nur wird sie niemanden zwingen. Und deshalb ist es die Einladung. Wenn du willst, wirst du eine Mutter bekommen, eine Königin, eine Herrin, eine Freundin, wenn ich so sagen, deiner Seele, die dich erfüllt, die alles schenkt, was Gott jeder Welt geschenkt hat. Denn das war der Wille Gottes, sagt der heilige Bernhard, dass alles, was Gott der Welt schenken wollte und dir schenken wollte, durch Maria schenken wollte. Deshalb steht sie da. Denn sie steht nicht nur unter dem Kreuz, und um irgendeinen Titel zu bekommen, sondern auch wirklich Mutter zu sein. Was macht eine Mutter? Die Mutter schenkt das Leben. Maria schenkt mir das übernatürliche Leben. Die Mutter erzieht ihr Kind. Maria erzieht mich, führt mich, leitet mich, beschützt mich, trägt mich und tut alles für mich, ernährt mich und so weiter. Und das bedeutet, dass Maria mir das Leben schenkt. Welches Leben? Natürlich, das natürliche Leben empfing ich von meiner natürlichen Mama. Aber das übernatürliche, ewige, göttliche Leben empfange ich von Maria. Wie nennt man das übernatürliche göttliche Leben? Gnade. Und die Gnade ist das, was Gott uns schenkt. Durch Maria. Und in diesem Augenblick schenkt Maria dieses Leben. Wird Maria eben diejenige, die mich ganz und gar mit Gott und mit allem Lichte Gottes und mit aller Schönheit Gottes und mit aller Kraft Gottes und auch mit der Verzeihung Gottes erfüllt. Und das wird Maria tun bis ans Ende der Zeiten. Und so sehen wir sie als Mittlerin aller dieser Gnaden Gottes auf mich zukommen, wie auf jeden, um uns als beste Mutter einzuladen, zu bitten, uns doch retten zu lassen, uns doch erfüllen zu lassen und uns wegzulocken, sozusagen vom bösen Weg, vom Weg, der so glitzernd, aber doch in den Abgrund führt. Das ist Marias Werk. Das ist Marias Berufung durch die Zeiten hin. Maria als diejenigen, die zusammen mit dem Heiland uns gebiert für das übernatürliche Leben. Er, der Erlöser, sie die Miterlöserin. Er, der König, sie die Königin. Er, der Herr und sie die Herrin. Und so sehen wir überall immer Jesus und Maria gemeinsam. Und jetzt wollen wir, wie gesagt, diese herrlichen Früchte der großen Liebeserweise Mariens ein bisschen sammeln während dieser Exerzitien. Ich würde sie gleichsam Blumen nennen, wenn man so sagen kann, die jede Blume eine andere, wenn ich so sage, ein anderes Licht wirft auf die Schönheit Mariens, ein anderer Aspekt Mariens uns erklärt. Diese Blume, diese Frucht sehen wir. Eine dieser Blumen ist die große, herrliche Wirkung Mariens in der Welt. Ein Alfons Ratisbon, dieser jüdische Bankier aus Straßburg, eben die Kirche hasst, weil sein eigener Bruder sich bekehrt hat. Und Alfons Ratisbon eben nichts von der Kirche und von Gott wissen will und unbedingt eben seinem jüdischen Glauben treu bleiben will, obwohl er nicht weiß, was dieser Glaube eigentlich ist. Jedenfalls die Kirche hasst. Und dann kommt er nach Rom, dann findet er dann einen Freund, der sich bekehrt hat aus dem Protestantismus und trifft sich mit dem alles zufällig, wenn man so sagen wird. Und dieser Freund ist bereit, ihm Rom zu zeigen, die große, herrliche Kultur, und ihn nur bittet, sich eine kleine, wunderbare Medaille umzuhängen und das Gebet, was darauf ist, zu sprechen. Und das ist es. Der Alfons Ratisbon tut das aus Freundschaft und weil er dem anderen eine Freude bereitet will, glaubt aber nichts von der ganzen Geschichte. Und dann läuft nichts. Der besichtigt diese Dinge, seine Wut und seine Abneigung zur Kirche werden immer größer, weil er weiß, dass sein eigener Bruder in Rom ist, der eben Priester geworden ist und von dem Glauben seiner Väter abgefallen ist und ihn so und deshalb ein Schandmal für die Familie geworden ist. Ja, und dann dieser Ratisbon, der Tag seiner Abreise kommt, nichts geschieht, er ist noch mehr verstockt wie je zuvor gegen die Kirche. Dein Freund macht einen letzten Rundgang mit ihm durch Rom. Er geht zu einem Pfarrer, um eine Beerdigung eines anderen Freundes zu organisieren. Alfons Ratisbon langweilt sich, geht in eine von den unbedeutendsten Kirchen, San Andrea della Frate, guckt sich in diesem Halbtuch der Kirche um, nicht interessiert, und auf einmal ein übergroßes Licht von einem Seitenaltar, er nähert sich dem Licht und sieht sie, die Immaculata, so wie sie auf der mit der wunderbaren Medaille steht. Er fällt auf die Knie, kann nichts sagen, es fällt wie ein Schuppen von seinen Augen. Er sagt später, in einem Augenblick habe ich alles verstanden. Und der Mann bekehrt sich schlagartig, 11 Tage nachher ist er getauft, später wird er Priester und wird sogar einen Orden gründen zur Bekehrung der Juden. Das sind Dinge, die einmalig sind. Klaus Newman, der ein Schwarzer zum Tode verurteilt 1942 in den USA, hat den Ehemann seiner Großmutter umgebracht, weil dieser Ehemann so böse war, wird zum Tode verurteilt im elektrischen Stuhl. Hat von Gott nie im Leben was gehört, wurde nie erzogen christlich, wusste kaum, wer Christus und schon gar nicht, wer Maria ist. Sitzt mit seinen Gefängniskollegen zusammen an einem Abend, einer trägt die wunderbare Medaille, die fragen ihn, hey, was ist denn das? Der will nichts antworten, wird wütend, reißt sich vom Hals und wirft sie auf den Boden. Claude Newman ist nachher interessiert, wo die alle weg sind, hebt sie auf und sieht, oh, es ist ein ganz schönes Mädchen hier drauf, nicht? So. Und dann tut er diese Medaille um sich und freut sich, dass er die hat, hat keine Ahnung, wer das ist. In der Nacht erscheint ihm diese Frau, erscheint ihm, spricht zu ihm und er ist zutiefst erschüttert und bittet am nächsten Morgen zu einem Priester gehen zu dürfen. Und dann beginnt dieser Claude Newman Katechismus zu lernen. Und innerhalb von 3-4 Monaten, die ihm zu überleben bleiben, lernt er Katechismus. Und in der Zeit, wo er diesen Katechismus lernt, hört der Pfarrer, der Priester, der sich um ihn kümmert, immer wieder, dass der Claude Newman Dinge weiß, die er noch nie irgendwo gelehrt hat, wo er dann später sagt, das hat mir die Frau, die Mutter Gottes gesagt, besonders über die Beichte, über die Heilige Kommunion, sehr interessant. Und dann dieser Claude Newman, in dem bereitet er sich auf den Tod vor, er bereitet sich auf den elektrischen Stuhl vor. Und jetzt in dem Augenblick, wo er sieht, was es eigentlich ist, er wird getauft, er wird gereinigt im Blut des Heilandes und jetzt hat er eine einzige Sehnsucht, sie wieder zu sehen. Ich muss heimgehen zu ihr. Das ganze Leben, die ganze Welt, das ganze Weiterleben interessiert nicht. Der Todestag ist für einen Freudentag. Am Tag vorher fragt er den Priester, ob er nicht eine Party halten kann. Father, I want to have a party. Also eine Party. In dem Augenblick bringt er die ganzen Gefängnisinsassen. Die kriegen Schokolade, was sie sonst nie kriegen. Ice Cream und alles Mögliche. Und insofern wird eine Party veranstaltet. Die sind alle ganz perplex. Am Tag vor seinem Tod, das hat man noch nie gesehen. Und dann kurz bevor er eben schon unterwegs ist zum elektrischen Stuhl, bekommt er die Nachricht, dass eben seine Hinrichtung aufgeschoben worden ist. Man versucht ihn übrigens zu retten durch sein gutes Verhalten und sowas. Und dann bricht er in Tränen aus. Alle meinen, er ist überglücklich. In Wirklichkeit ist er zutiefst traurig und fragt fast verzweifelt, Pater, was habe ich getan? Warum darf ich nicht zurück zu ihr? Warum darf ich nicht? Ich will heim zur Mutter. Ich will sie wieder sehen. Ich will bei ihr sein. Und dann überlegt sich der Priester und sagt, hör mal, du hast einen Gefängniskollegen, einen James Hugh. Und dieser James Hugh, der hasst dich und der ist furchtbar und du betest für seine Bekehrung. Und du opferst diese Zeit auf für ihn, damit er sich auch bekehrt. Ja, das will ich tun. Und dieser James Hugh war der schlimmste aller Gefängnisinsassen. Ein Katholik, der vom Glauben abgefallen ist, mit 18 Jahren furchtbar schlecht gelebt hat, viele Verbrechen begangen hat und nun Gott flucht von morgens bis abend. Ein Mensch, mit dem man nicht mehr zusammenleben kann, so schlimm. Und jetzt ist er ganz besonders böse auf den Claude, weil er eben nicht hingerichtet worden ist. Ist er neidisch und wird immer noch schlimmer. Und Claude opfert sein Leben auf, wird dann endlich am 20. Januar, glaube ich, 1942 vom elektrischen Stuhl hingerichtet. Er sitzt in den elektrischen wie auf einem Thron, überschäumend von Freude, sodass die Zeitung von Pittsburgh dieses Ereignis besonders eben berücksichtigt und sagen, also sowas hat es im ganzen Gefängnis in der Geschichte nie gegeben, der Tod eines solchen Menschen. Das ist die wunderbare Medaille, die er aufgelesen hat. Und 3 Monate später wird der James Hugh hingerichtet, dieser Kerl, der so schlimm war. Und der im Moment der Hinrichtung, der Richter fragt ihn, ob er einen Priester will. Und er hat gesagt, wenn da ein Priester vor mich kommt, dann werde ich Gott fluchen. Und so hat er also angefangen, die schlimmsten Worte zu benutzen. Als er im elektrischen Stuhl saß, auf einmal schweigt er, schaut mit großen Augen in die Ecke von diesem Raum und fängt an zu schreien. Mit furchtbarem Geschrei bittet er, ein Priester, ein Priester, ein Priester. Dann lässt man den Saal räumen. Der Priester, der nach dem amerikanischen Gesetz dabei sein muss, aber hat sich verborgen, kommt und hört seine Beichte. Und James Hugh, der Schwerverbrecher, stirbt im Frieden des Herrn. Bevor er gestorben ist, hat er ein Zeugnis abgelegt. Er hat gesagt, im Augenblick, wo ich auf dem elektrischen Stuhl saß, plötzlich in einem Augenblick sah ich vor mir die Frau. Die Frau, von der Claude Newman immer gesprochen hat. Und ich sah eben vor mir einen ungeheuren Abgrund, ein Feuer ohne Ende. Und ich sah mich darin brennen, die Hölle. Und dann habe ich geschrien, geschrien, geschrien. Und in dem Augenblick sagte die Frau, und zeigte auf Claude Newman, der im Strahlenglanz neben ihr stand, und sagte, James, dass du jetzt die Gnade erhalten hast, deinen Platz, den du hättest in der Hölle zu sehen, und im letzten Augenblick dich noch zu bekehren, diese Gnade verdankst du diesem Mann, deinem Gefängniskollegen, der für dich gebetet hat. Und dann hat sich dieser James in den letzten Augenblick bekehrt. Das sind 2 Beispiele, aber das sind Wirklichkeiten, die in unserer Zeit geschehen. Was geschieht da? Marias Kraft, das ist sie, die alle ihre Kinder liebt, wenn sie noch so verloren und noch irgendwo ganz, ganz, ganz weit weg sind und sich sogar von Gott definitiv, wie sie meinen, abgewendet haben und Gott und die wahre Religion sogar hassen. Umso mehr dann diejenigen, die die Kirche nicht kennen, die noch nie etwas davon gehört haben, die wie zum Beispiel die Mexikaner und die Südamerikaner, bevor das Christentum kam, die ganz und gar den fürchterlichen heidnischen Kult der Azteken und der Inkas und der Mayas ergeben waren, mit Menschenopfern, Kindernopfern, massenweise, die die Schlange als Gott eben verehrt haben. Diese furchtbare Aztekenreligion, die zwar ungeheure Monumente gebaut hat, aber alles voll vom Menschenblut, um die Götter zu besänftigen, damit sie eben Mitleid hätten oder jedenfalls ihren Zorn nicht über das Land auswerfen würden, weil dort immer die Erdbeben sind und waren und die Vulkane und so weiter und so fort. Und als dann die Christen kamen, um diese Menschen von diesem Joch zu befreien, war diese Religion so stark, dass die Missionare nach der Conquista durch Hernando Cortés in Francisco Pizarro massenweise gekommen sind, insbesondere die Franziskaner, Dominikaner, und versuchten durch schöne Kirchen die Leute anzuziehen, hat sich niemand bekehrt während vielen Jahren. Und auf einmal, an einem Tag, einer der Bekehrten empfängt die Besuch der Mutter Gottes. Er geht zur Kirche und eine Stimme ruft ihn auf einem kleinen Hügel in Mexico City. Heute der Hügel heißt Tepeyac. Und dort steht die Mutter Gottes und redet mit ihm und bietet ihm das Heil an. Und sagt, dass dort auf diesem einsamen Hügel eine Kirche entstehen soll, wo sie die ganzen Menschen an sich zieht, um sie eben zum wahren Gott zu führen. Der gute Mann geht zum Bischof, der Bischof, der hört sich das an, kann es aber nicht glauben. Die Mutter Gottes sagt ihm sein zweites Mal, erst am 9. Dezember, dann am 10. Dezember. Und endlich sagt der Bischof, ich möchte ein Zeichen haben. Und jetzt wisst ihr, was da geschieht. Am 12. Dezember kommt dieser Juan Diego wieder auf diesen Hügel, wo es kaum Kräuter gibt. Es ist ein unwegsames Gelände, wüstenhaftes Gelände, wo es nur steinig ist. Und wenn es vielleicht irgendwelche Kräuter oder sowas, aber schon keine Blumen. Und pflückt da die schönsten kastilischen Rosen, tut sie in seinen Mantel, den man auch als Sack benutzt, und bringt das zum Bischof. Er entfaltet diese Rosen, sie fallen dem Bischof zu Füßen. Solche Rosen hat er in ganz Mexiko noch nie gesehen, der Bischof. Aber dann das Wichtigste, der Mantel ist voll vom Bild der Mutter Gottes, unsere liebe Frau von Guadalupe. Und in diesem Augenblick, wo dieses Wunder geschieht, das Sie bis heute betrachten können in der Stadt Mexico City, in dem Augenblick, wo die Menschen sowas hören, wo die Menschen sehen, dass etwas ganz Wunderbares geschieht, wo die Menschen zum ersten Mal diese ungeheure Schönheit, diese Gestalt dieser Herrin, der Donantin, wie sie übersetzen, Donantin, unsere Mutter, sagen sie sofort. Wir haben eine Mutter, haben sie gesagt. Und in dem Augenblick kommt eine Bekehrungswelle, wie die Welt sie noch nie gesehen hat. Dass ein Priester an einem Tag, wie die Tradition sagt, bis zu 16.000 Leute getauft hat. Wie er das gemacht hat, verstehe ich allerdings nicht. Aber so sagt es eben die Archive. Eines ist klar, dass diese Missionare innerhalb einem Jahr das halbe Land getauft haben. Was unmöglich ist, Menschen zu verstehen. Und alles kommt von einer einzigen Erscheinung, die ganz groß dasteht von der Mutter Gottes. Hier gab es übrigens noch eine kleine Episode, als das Bild in Triumph eben zu dieser frisch gebauten kleinen Kapelle geführt wird, sind die Indianer, die sich freuen, die als Zeichen ihrer Freude, wie man heute Schüsse abgibt, tun die mit ihren Pfeilen eben auch solche Schüsse abgeben. Nicht? Also Pfeile, ein Pfeil trifft einen von diesen Pilgern mitten in den Hals, der stirbt sofort. Man bringt diesen Mann vor das Bild der Mutter Gottes und er wacht auf. Das ist natürlich eines der unsagbar vielen Wunder, die eben mit Guadalupe verbunden sind. Und nun geht es durch die Zeiten, wo immerhin sie hingehen, ob sie in Deutschland sind, Altötting, oder in der Schweiz einsiedeln, oder in Polen, wo sie praktisch die Marienwallfahrten schon gar nicht mehr zählen können. Die wichtigsten sind bei ungefähr 99. Unsere liebe Frau von Częstochowa, unsere liebe Frau von Ostra Brama in Vilnius und dann auch die Lichen. So wunderbare Ereignisse, die geschehen. Und jeder Ort, wo die Mutter Gottes entweder selbst erscheint oder durch ihr wunderbares Wunderbild, ihre Ikone oder ihre Statue, wie unsere liebe Frau von Quito zum Beispiel oder unsere liebe Frau von Lourdes, wirkt immer dasselbe. Die Leute werden angezogen, die Menschen werden an Leib und Seele geheilt. Alles, es geschieht eine ungeheure Wandlung in dieser Menschen und es ist nicht nur einer, sondern ganze Völker. Das ganze Volk, zum Beispiel in Polen, wissen wir ganz genau, man nennt das Herz Polens, das ist unsere liebe Frau von Częstochowa. Das ist ein Herz, das heißt, die ganze Kraft dieses Landes, das von Anfang an existiert nur als katholisch, empfängt alles seine richtige Kraft, seine Kultur, seine Freude, seine Einheit von der Mutter Gottes. Und wenn sie von der Mutter Gottes weggeht, dann verliert es auch seine Einheit und fällt in 1000 Stücke. Und das könnte man praktisch von jedem Land sagen. Diese großen Herrlichkeiten Mariens, das sind, wie man so sagen könnte, die Blumen, die wir pflücken wollen während dieser Exerzitien. Aber wichtig ist zu sehen in diesem Fall, dass man diese großen Herrlichkeiten Mariens vor Augen haben muss. Eben wie gesagt, in diesen Exerzitien wollen wir uns ganz besonders, weil wir jetzt 160 Jahre Erscheinung von Lourdes haben, zwei, drei Worte oder einen Vortrag diesem Thema widmen, um zu sehen, wie wunderbar die Mutter Gottes eben uns ihre Größe und Herrlichkeit in diesen verschiedensten Ereignissen und diesen verschiedensten Erscheinungen oder verschiedensten Gnadeerweisen eben gibt. Und wir sollen uns davon bereichern, nicht wahr? Nun aber das größte Marienereignis, das die Welt je gesehen hat, seit dem Beginn, wenn man sagen kann, dass alles überragt, wo man sagen kann, dass alle anderen eine Vorbereitung dazu gewesen sind. Das wage ich einfach so zu sagen, das ist Fatima. Man könnte natürlich sagen, das müsste ich jetzt beweisen, aber dafür habe ich jetzt in diesen Exerzitien keine Zeit. Ich sage es Ihnen nur ganz kurz, Fatima ist das, was ich eine große Zusammenfassung nehme. Die Zusammenfassung alles dessen, was Gott in der ganzen Geschichte durch Maria geben wollte. Diese ganzen herrlichen Mariengeschichten, wie wir sie so nennen, alles das, was Maria getan hat durch die Zeiten hindurch, wo ich jetzt Ihnen nur ein paar kleine Beispiele gegeben habe. Guadalupe, Alfons Ratisbon, Claude Newman oder Lourdes oder diese ganzen herrlichen Marienheiligtümer auf der ganzen Welt, von denen viele, viele uns gar nicht bekannt sind. Als ich in die Philippinen kam, hatte ich nie gedacht, dass es da unsagbar tiefe, herrliche Marienheiligtümer gibt, von denen man nichts weiß. Ich kam nach Argentinien, nach Mexiko. In Mexiko, dann habe ich gedacht, das sind Marienheiligtümer, wo man sagen kann, das ist Bibliotheken von Gnadenerweisungen einer lieben kleinen Marienstatue irgendwo in einer Stadt Mexiko, von der unser Eins nicht die geringste Ahnung hat. So wirkt sie. Überall. Es gibt kein Land, es gibt kein Kontinent, wo der nicht überragend durch die Gegenwart Mariens und ihre unsagbare Kraft eben erfüllt ist. Und was ist diese Kraft? Es ist die Kraft und die Gnade der Mutter. Die Mutter, die ihr Kind an sich zieht, es bekehrt, wenn es sein muss, es aus den Tiefen des Sumpfes der Sünde und aus dem Dunkel des Irrtums herausführt und dieses Kind ihrem Sohn schenkt. Durch Maria immer zu Jesus. Maria gründet keine marianische Religion. Maria macht nicht ihren eigenen Laden auf, sondern Maria führt immer zu ihrem Sohn, das heißt zu den Gnadenschätzen der heiligen katholischen Kirche. Und aus diesem Grunde sehen wir nun, dass eben unser Weg eben das auch sein muss. So, jetzt kommen wir da zurück. Die Zusammenfassung aller dieser Herrlichkeiten Mariens, wenn man so sagen kann, von dem nicht nur die Erscheinungsstätten oder die Wallfahrtsorte sprechen, sondern auch die großen marianischen Theologien, die Mariologie, die Lehre der Kirche über Maria. Oder die Meister des geistlichen Lebens, aller derjenigen, die so viel über Maria erkannt haben, wie der heilige Bernhard von Clairvaux, wie der heilige Ludwig Maria Grignion de Montfort und dann wieder der heilige Maximilian Kolbe, um nur drei wichtige zu nennen, aber es gibt viel mehr, heilige Alfons von Liguori und so weiter und so fort. Das alles zusammengenommen, wage ich zu sagen, gleichsam ein Summum, eine Spitze erfährt, eine Zusammenfassung, eine Krönung in Fatima. Und das haben wir versucht letztes Jahr zu beweisen hier an Ort und Stelle, dass der erste Beweis ist das, dass Gott nie in der Geschichte so etwas getan hat, als eben am 13. Oktober in Fatima, nämlich dieses Sonnenwunder. Das Sonnenwunder habe ich Ihnen letztes Jahr ganz klar beschrieben. Es sind so viele unsagbare Gnaden, die da geschehen sind. In diesem 13. Oktober finden sich in Fatima fast 100.000 Leute ein, bei strömendem Regen. Und der Witz ist dabei nicht das Wichtigste, wenn ich so sagen kann, ist nicht das, was man sagen kann früher, nicht, dass diese Menschen eben Maria sehen und das hat man vorher schon gesehen und die großen Erscheinungen Mariens, dass das geschehen ist. Aber dass hier diese Menschen Zeugen werden dieses großen Wunders, dass Gott erlaubt, dass die Mehrheit dieser Menschen gleichgültig sind und eine große Anzahl dieser Menschen Gottesfeinde sind, Freimaurer, Kommunisten, die Gott lästern, die nur deshalb dahin gekommen sind, um eben zu zeigen, dass das alles Quatsch ist, mit der völligen Gegenintention, dass gerade Gott diese Menschen berührt und viele von ihnen zur Bekehrung führt, das ist einmalig in der Geschichte. Dass der Herr ein kosmisches Wunder erlaubt, dass Hunderttausende sehen, eben wie die Sonne dreimal um sich herum kreist, anschließend wie im Zickzack sich praktisch zur Erde hinneigt, ganz rot wird, sodass die ganzen Menschen in den Schlamm hineinfallen, die einen öffentlich ihre Sünden bekennen, die meisten sich beklagen über das Ende der Welt, mehrere eben das Bewusstsein verlieren und so weiter. Das sind alles bewiesene Tatsachen. Und dass eben kurz bevor die Sonne praktisch sich auf die Erde knallt und sie dadurch zerstören würde, kehrt die Sonne in Ruhe zu ihrem Platz zurück. Und alle Menschen, die durchnässt waren bis auf die Haut, finden sich mit trockenen Kleidern und sauber. Alle diese Dinge, die da geschehen sind, dass die Menschen sehen, so eine Macht, verstehen Sie? Die Sonne, dieses Sonnenwunder, das von vielen gesehen wird, dass diese Macht Mariens zeigt. Ich meine, wer hat Macht über die Natur? Nur Gott. Wer hat Macht, eben die Naturgesetze, wenn ich so sagen kann, zu suspendieren, außer Kraft zu setzen für eine Weile? Nur Gott. Und wenn Gott Maria diese Gnade gibt, dann heißt es, dass Maria eine ungeheure wichtige Rolle hat in der Religion. Aber Das bedeutet, wenn er sie in Fatima gibt, bedeutet es das, dass was die Mutter Gottes in Fatima sagt und gibt und schenkt und zeigt, von absolut höchster Wichtigkeit ist. Und was zeigt die Mutter Gottes in Fatima? Ich meine, es ist nur nicht nur diese Sonnenwunder, sondern es ist Fatima eben so, wie es gelebt wurde. Diese 6 Erscheinungen an 3 kleine Kinder. Wir werden eben die versuchen, in den ersten Vorträgen morgen die Frucht von Fatima zu sammeln. Wir wollen einen Blumenstrauß machen. Wir wollen die Blumen, die Mutter Gottes uns in Fatima Stück für Stück gegeben hat, in einen schönen Blumenstrauß sammeln. Und das Ziel des morgigen Tages ist: Maria, du bist so groß, ich hätte es nie gedacht, dass du so wunderbar bist, so groß. Und dass wir überzeugt sind, das ist das erste Frucht dieser Exerzitien, von der allüberragenden Bedeutung und Macht unserer lieben Frau von Fatima und dessen, was in Fatima geschehen ist. Das ist ein Wegweiser für uns, nicht nur fürs 100 Jahre Feier, sondern bis zum Ende der Zeiten, für jeden von uns, für unsere Familien, für unsere Institutionen, für Staat und insbesondere für die Kirche. Wenn wir das jetzt vergessen, weil wir das Jubeljahr hinter uns haben und anderes zu tun haben, dann haben wir der Mutter keinen Dienst erwiesen. Dann haben wir Fatima nicht verstanden. Und aus diesem Grunde möchte ich Ihnen den ersten Tag widmen, um Ihnen diese Herrlichkeit zu zeigen. Und Sie werden mit den Ohren schnackeln, wenn ich so sagen kann, wenn Sie hören, was da alles aus Fatima kommt, herausgekommen ist bis auf den heutigen Tag. Das möchte ich Ihnen morgen dann erzählen. In der Zwischenzeit, was ist Fatima? Was sind diese Blumen, die wir letztes Jahr schon gepflückt haben, betrachtet haben? Unsere Jubiläumin Fatima spricht von genau dem, was die Welt heute nicht mehr will. Von dem, was man in der Kirche nichts mehr hört. Wenn die Mutter Gottes anfängt, in Fatima sich zu offenbaren, dann kommt allererstes das große, wichtige Thema: Himmel, Fegfeuer, Hölle. Die letzten Dinge, wofür wir geschaffen sind, das ist das Allerwichtigste, das wir im Kopf haben müssen. Unsere liebe Frau zeigt den Kindern das Feuer der Hölle, ein ganzer Ozean, wo die Seelen der armen Sünder gehen, weil niemand für sie betet und sich für sie opfert. Und sie zeigt auch, dass jemand, der sich nicht um sein Heil kümmert, wie ein junges Mädchen, das Amelia hieß, und die Mutter Gottes gefragt wird, wo sie ist, sie wird im Fegfeuer sein bis zum Ende der Welt. Und den Kindern dann, wenn sie treu sind, und allen anderen, die die Mutter Gottes ehren und die Mutter Gottes eben die Andacht zu ihrem Herzen, unbefleckten Herzen pflegen, dass sie diesen den Himmel verspricht und eine große Herrlichkeit und eine Freude, das sind die großen Tatsachen, die unser Leben wieder neu erfüllen müssen. Diese erste Blume ist gleichsam ein erstes Heilmittel gegen das Gift unserer Zeit, das nichts mehr wissen will von der Ewigkeit. Das nichts mehr wissen will von dem, was nachher kommt, sondern nur alles wissen will von der Zeit, von diesen kurzen 40, 50, 60, 70 Jahren, die wir auf der Welt sind, und alles andere, das interessiert uns nicht mehr. Sie möchte uns von Neuem konzentrieren auf das, was wesentlich ist, und das, was kommt und geht, eben an den rechten Platz setzen. Das ist erste, die Frucht von Fatima. Das ist die erste Blume, die Mutter Gottes gibt. Sie bringt uns zurück zur Wahrheit aus einem tiefen Irrtum. Die Welt erstickt in diesem Irrtum. Und dieser Irrtum ist der, den Sie eben im Fernsehen, die ganzen Massmedien, die ganzen Filme, Kaufhäuser und die ganze Welt, die Meinung ist, das alles dreht sich nur um unser kleines, klitzekleines Leben auf Erden, wie wenn das ein und alles wäre. Und die Mutter Gottes sagt in Fatima: Nein. Es ist der Himmel, es ist die Vorbereitung auf die Ewigkeit, es ist diese kurze Zeit gelebt eben im Hinblick auf diese Herrlichkeit. Und deshalb scheigt sie sich den Kindern in ihrer Schönheit, damit wir von der Schönheit Mariens, von dieser überragenden Herrlichkeit und Freude erfüllt werden und zu zeigen, diese armselige Zeit vergeht sehr schnell. Und in dieser Welt haben wir sowieso viel zu leiden, aber dieses Leiden wird sich umändern in die größte Freude. Erste Frucht, erste Blume von Fatima, zweite Blume von Fatima, die Mutter Gottes spricht und bringt uns von Neuem wieder eben das ganz große Geheimnis, wer sie selber ist. In Fatima enthüllt sie das Tiefste ihrer selbst. Zum ersten Mal in der Geschichte zeigt sie den Menschen, zuerst den Kindern und durch den Kindern uns, ihr tiefstes Herzensgeheimnis, ihr unbeflecktes Herz. Bisher hat die Mutter Gottes, könnte man sagen, Aspekte ihrer größten Herrlichkeit zeigen dürfen. Unbefleckte Empfängnis, in den Himmel aufgenommen, Mittlerin aller Gnaden, Miterlöserin, ganz reine, Jungfrau aller Jungfrauen und so weiter und so fort. Diejenige, die immer alles, die reinste, die Mutter der schönen Liebe und so weiter. Und jetzt darf sie der Welt das Tiefste ihrer Persönlichkeit, ihr tiefstes Herzensgeheimnis eröffnen. Und das ist eben ihr unbeflecktes Herz. Da, wo ihr ganzes tiefstes Inneren lebt. Da, wo ihre ganze Seele ist, ihre ganze Liebe ist, ihre Liebe zu Gott. Da, wo alle Schätze existieren, die Gott ihr geschenkt hat. All das ist symbolisch ihr Herz. In ihrem Herzen sind alle Gnaden für alle Menschen zusammengefasst. Und dieses Herz öffnet sich nun in Fatima am 13. Juni und wird für jeden von uns zur Zuflucht und zum Weg, der uns zu Gott führt. Und dieses Herz wird uns nun zu einem Licht, das uns einführt in alle Geheimnisse Gottes. Und dieses Herz am 13. Juli wird eben, wenn wir eine Andacht zu ihm haben, das große Mittel, um die Hölle zu verschließen, um viele armen Sünder und erstmal uns selbst arme Sünder von der Gefahr dieses Höllenfeuers zu bewahren. Ihr habt die Hölle gesehen, in die die Seelen der armen Sünder fallen. Um sie dafür zu bewahren, komme ich die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen eben zu gründen auf der ganzen Welt. Das sagt die Mutter Gottes. Und dann anschließend, als Antwort auf die furchtbare Zeit, in der wir leben, in der das apokalyptische Tier, nämlich die Inkarnation des Satans, die Welt regiert als politische Weltmacht, sei es als Kommunismus oder als Freimaurerei, steht die Mutter Gottes den Irrtümern Rüsswalds gegenüber und sagt, das werde ich alles überwinden. Die einzige Kraft, diese ganzen antichristlichen, riesigen Armeen zu überwinden, mein unbeflecktes Herz und die Weihe insbesondere aller dieser armen Länder, besonders Russlands, meinem unbefleckten Herz. Und genauso geht es dann weiter in Fatima, wenn die Mutter Gottes im dritten Geheimnis, das habe ich dann im September in Wiel ein bisschen erklären wollen, das steht in meinem dritten Buch, und da versuche ich zu erklären, mit allen möglichen Beweisen natürlich, dass dieses dritte Geheimnis die Krise der Kirche betrifft, dieses zweite apokalyptische Tier, das eben als falscher Prophet austritt und das ganze religiöse Leben drunter und drüber wirft und zerstören möchte. Und dem gegenüber steht wieder das unbefleckte Herz. Weil, wie wir wissen, ganz genau, wir wissen eben, das Schlusswort von Fatima ist, am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen. So wird Fatima zu einer ungeheuren, kosmischen Offenbarung der ganzen Größe und Herrlichkeit Mariens, nämlich ihres innersten Geheimnisses, ihres Herzens. Und nicht nur eine Offenbarung, sondern wie sie in ihrer letzten Offenbarung eben in Tui zeigt, sie hält dieses Herz in ihren Händen und möchte es uns schenken. Das ist das Größte, das Gott am Ende der Zeiten uns geben will. Das ist Mariens unbeflecktes Herz. Das ist Fatima. Und was geschieht in diesem Augenblick, wo unsere liebe Frau diesen kleinen Kindern erscheint und diese drei kleinen Kinder eben diese ganz einfachen Worte der Mutter Gottes weitergeben in der Zeit nachher? Da kommen die Menschen und sind angezogen von Maria. Und was jetzt in Fatima geschieht, wie die Mutter Gottes wirkt durch die Zeiten hin, das möchte ich Ihnen ganz besonders morgen ans Herz legen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerinnen. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glaubwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohn, empfiehl uns deinem Sohn, stelle uns vor deinen Sohn. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.